Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser und es macht unfruchtbar. Er sprach: Bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten's ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach: So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Und er ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hineinging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück.
Was für ein Auftakt. Bloß voran mal, wenn jemand ein Buch schreibt, dann ist es ganz wichtig, und für mich ist ganz wichtig, dass ich am Anfang von einem Buch genau wisst, welche Person hat welchen Namen. Also jemand, der die Bibel schreibt als Bestsellerautor, der würde nie so nahe nebeneinander liegende Namen wie Elias und Elisa nehmen, weil das zu verwirrend ist. Also wenn ich ein Buch habe, wo der eine Charles de Gaulle de heißt und der andere so ähnlich, dann nach der 5. Seite mache ich zu und ich blick's dann nicht mehr, wer dann welche Person ist. Wenn ich das überwunden habe, ist besser, aber ich glaube, so weit habe ich es noch nie geschafft. Elisa. Was für ein Auftakt. Tod und Leben. So nah beieinander. Wenn jemand sein Wirken aufzeigen möchte, dann hat man, glaube ich, hier die größte Spreizung von lebengebendem Wasser und Tod an Knaben. Es gibt in der Übersetzung, dass die Knaben dort jetzt nicht mehr ganz so klein waren, aber auch heranwachsende Teenager, Jugendliche, was auch immer. Da wird schon gedacht, was fällt einem dazu ein? Was kann man dazu sagen? Froh bin ich dann gewesen, dass es natürlich am Anfang was Positives gibt, wie mit Gottes Geist was verändert wird. Die Stadt Jericho hatte ein Problem. Man konnte gut leben, es war gut auszuhalten, schöne Lage, klimatisch wahrscheinlich gut. Sie waren gut situiert, alles was man braucht, hatten sie. Nur kein reines Wasser. Ein ähnliches Problem hatte mal die Stadt Seattle. Kennt man ganz oben links, da war es im Winter relativ kalt und Boeing-Flugzeuge werden dort gebaut. Die hatten ein ähnliches Problem. Die haben ihre Stadt gebaut und am Anfang war das nur mit Plumpsklo relativ einfach. Da musste nichts abgeführt werden. Bloß als dann die Kanalisation eingeführt wurde, hatten sie das Problem, immer bei der Flut druckte das Wasser in die Bucht, druckte in die Kanalisation und es ging in die falsche Richtung. Kurz entschlossen haben die eine andere Lösung gehabt. Die haben einfach alles ein Stockwerk höher gebaut. Das heißt, der Keller wurde unter Glas, man hat den nächsten Keller oben drauf gebaut und dann Häuser oben drauf. Wir haben dort mal eine Underground-Tour gemacht. Es ist sehr beeindruckend, wenn Wasser an der falschen Stelle ist, Wasser nicht genießbar ist, dann wird es oft auch zum Fluch. Ich weiß nur, der Daniel hatte jahrelang nach dem Neubaugebiet oben mit Wasser im Keller zu kämpfen, wenn dann einfach der Kanal dort aus Wasser zurückdruckt hat über der Schacht im Keller. Wenn es an der falschen Stelle ist, dann ist es einfach nicht gut für uns. Die Bürger von Jericho kannten ihr Problem und über kurz oder lang wäre das der Untergang auch für die Stadt gewesen, weil wenn das Wasser ungenießbar, wenn es zu Fehlgeburten führt, dann ist ein Weiterexistieren an diesem Ort fast nicht mehr möglich. Sie allein konnten nichts tun. Aber sie kamen zu Elisa und mit Gottes Vollmacht hat er die Situation verändert. Sicherlich lag es nicht an dem Salz, das dort in das Wasser, weil es war ja für lange Zeit rein, bis heute, sage ich mal. Sondern das war ein symbolischer Akt, an das sie sich erinnern sollen, dass Gott an ihnen, an dem Wasser, so wunderbar geheilt hat. Jeder, der das chemikalisch geregelt hätte, hätte irgendwann mal wieder nachdosieren müssen, um praktisch das wieder dauerhaft umkippen zu lassen. Wasser ist mehr als H2O, die chemische Formel. Und mehr als diese Formeln kommt es hier auf Gott, auf den Wille Gott und auf die Vollmacht, die er Elisa gegeben hat, aus diesem schlechten Wasser reines Wasser zu machen. Wasser hat für uns eine vielfache Bedeutung, auch in der Bibel. Wasser reinigt, in der Taufe wäscht es die Schuld ab. Wasser ist die Quelle, aus der wir Kraft schöpfen dürfen. Aber auch Wasser bei Noah, die Sintflut, die alles Unreine weggerissen hat. Dort reinigt es auch ein Stück weit, aber für die, die nicht im Boot waren, sicherlich mit finaler Konsequenz. Eine der sieben Plagen war, Wasser in Blut zu verwandeln. Der Durchzug durch Schilfsmeer, vorher haben wir schon mal gehört. Da gab es dann einen Versuch von dem Lehrer, das mal einem Schüler zu erklären. Als der geschrien hat nach dieser Geschichte, dass Gott so wunderbar am Volk Israel gehandelt hat. Halleluja, er hat das ganze Volk gerettet und hindurchgeführt. Dann hat der Lehrer erklärt, nee, das ist ganz anders. Dort gibt es manchmal Situationen, wo es nur 30 Zentimeter tief ist. Und deswegen konnte die trockenen Fußes nie überkommen. Und es lässt sich alles eigentlich rationell erklären. Und ist eigentlich gar kein Wunder. Da denkt der Schüler, und schreit, Halleluja! In 30 Zentimeter tiefem Wasser hat er die ganzen Streitwagen, das ganze Heer umgebracht, umkommen lassen, was noch ein viel größeres Wunder ist. Also manchmal, wenn wir es rationell erklären möchten, dann kann man das Wunder vielleicht auf der einen Seite kleinreden, aber macht es auf der anderen Seite größer. Auch hier dieses Bild des Teilen und zu trockenen Fußes über Wasser, durchs Wasser zu gehen, oder auch Jesus, der auf dem Wasser lief. Und wie man das nachmachen möchte. Das Wasser, das aus dem Felsen kam in der Wüste, als das Volk Durst hatte. Oder im Fall Psalm 40, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Oder aus Psalm 23, er führet mich zu frischen Wassern. Oder die Heilung am See Bethesda. Die Fußwaschung, was auch mit diesem Wasser eine besondere Bedeutung hat, wertzuschätzen, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, den anderen rein zu machen von Staub, aber auch dem, was man mitbringt. Aber auch kein Kostverächter, Wasser zu Wein bei der Hochzeit von Kana. Ohne sauberes Wasser geht nichts und wir schätzen das hier eigentlich wahrscheinlich ein Stück weit zu wenig, weil es ist immer da und im Überfluss. Wie entscheidet uns, ob uns die Silberbrunne besser schmeckt wie das andere, ob das Leitungswasser überhaupt noch trinken kann. In andere Länder, Katharina hat erzählt, dass sie sich da wundern, dass wir Wasser in Flaschen kaufen und dafür auch noch zahlen. Das gibt's doch in der Leitung, warum man das nicht trinkt. In andere Länder wird einfach das Leitungswasser getrunken. Ohne Nahrung kommt man relativ lang aus. Je nachdem, wie viel man auf die Hüfte hat, ein bisschen länger oder kürzer. Aber mit Wasser, ohne Wasser geht's relativ schnell auch zur Neige. Man hat Fantasie, man kriegt Kopfschmerzen. Wasser braucht man zum Leben. Und was Wasser bewirkt, auch in der Wüste, aus einer unwirklichen Gegend, das sehen wir, wenn man in eine Oase dort kommt. Dass wenn Wasser da ist, selbst dort Bäume, Pflanzen wachsen, dass Datteln hervorbringt, dass es Raum zum Leben bringt. Ohne Wasser ist die Menschheit aufgeschmissen. Aber wie gesagt, Elisa konnte das nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Zusage, durch seine Ausrüstung, hat er dort als erste Tat seines Wirkens, als Nachfolger, auf die Vollmacht Gottes hingewiesen. Und ein Zeichen, das sie sich erinnern sollen und immer wieder auch das groß macht, wie Gott große Wunder auch tun kann. Und wie gesagt, nicht aus eigener Kraft, sondern er hatte A, den Mantel, um das Meer zu teilen. Er hatte aber auch die Vollmacht Gottes, um mit dieser Tinktur dieses Wasser wieder reinzumachen. Als er das getan hat, geht er weg und wird verhöhnt. Und was für eine Reaktion. Also als ich die Verse zuerst mal gelesen habe, war ich ein bisschen geschockt. Warum solch eine Reaktion? Unverhältnismäßig, denken wir. Wir reagieren auch auf schlechte Nachrichten beim ersten Mal sehr stark und irgendwann mal stumpfen wir relativ schnell auch ab. Vielleicht wollte Gott gerade mit diesem Ausmaß auch ein Zeichen setzen, dass er sowohl derjenige ist, der das Leben bringt, aber der es auch nimmt. Weil sie haben nicht die Person gehänselt, verlacht, niedergemacht, sondern Gott, weil Gott durch ihn wirken wollte. Nach 9-11, also 11.09., sind die Anzahl von Toten, wenn man es in den Nachrichten hört, schon ein bisschen nach unten gegangen. Ich meine, wenn heute 5-6 Tote sind irgendwo, ich sage mal, das nimmt man zur Kenntnis, aber geht auch relativ schnell wieder zur Tagesordnung über. Man stumpft etwas ab, auch bei den Massakern, die IS macht. Sicherlich, wenn man von Köpfungen hört oder vom Verbrennen am Leib, aber man geht relativ schnell auch wieder zur Tagesordnung. Wir müssen eins nicht vergessen, wir sind hier im Alten Testament, wo andere Sitten noch herrschten. Und so ähnlich sind die Sitten auch heute, die IS dann noch aufkommen lässt. Gott möchte damit ein Zeichen setzen, dass wenn wir nicht an ihm sind, dann sind wir von ihm. Und das ist der Tod, nicht durch Bären, aber durch ewige Trennung von Gott. Gott sagt mal in Sacharja 2, Vers 12, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Jeder, der mal Schmerzen im Gesichtsbereich hat, weiß, dass die anders wehtun wie am großen Zeh. Und der Augapfel, was sehr Empfindliches ist. So wertet Gott den Elisa als sein Stellvertreter, als sein Bevollmächtigter. Und wenn er gehänselt wird, um ihn vielleicht dann auch auffahren zu lassen, um ihn auch niederzumachen, in seiner Wirkung einzuführen, dann greift Gott ein. Auch wenn wir es an den Opfern und an der Anzahl vielleicht nicht so richtig einschätzen können. Mich würde natürlich die Geschichte dahinter interessieren, also wie es da weitergeht. Man hört relativ mit kurzem Satz diese Tat und diese Auswirkung, aber nicht, wie es danach weitergeht. Und man hört dann im letzten Vers, von dort ging er zum Berg Karmel, kehrte dann nach Samaria zurück. Also kein Bezug auf dieses, naja, ich will es nicht Massaker, aber durch dieses Blutgemetzel zu hören. Aber eins ist auch sicher, Gott macht nichts, was ungerecht ist, auch wenn es für uns nicht verständlich ist. Und nicht auf jedes und alle Situationen haben wir eine Antwort. Wir fragen uns oft, warum lässt Gott das zu? Wenn eine Mutter schwer krank ist, die noch kleine Kinder hat, warum lässt Gott das zu? Auch auf das haben wir oft keine Antworten. Wichtig ist, dass wir Gott vertrauen, dass er einen Plan hat für jeden von uns und dass wir nicht an diesem Warum hängen bleiben, sondern auch weitergehen und auch manchmal aus anderer Perspektive dann auch erkennen dürfen, wenn es einen Sinn gab, einen verspäteten Sinn. Bei Gott hat alles einen Sinn, anders wie manchmal bei uns. Bei uns hat nicht immer alles, was wir tun und machen, einen Sinn, sondern ist einfach auch unserem Egoismus geschuldet. Und eins ist mir ganz groß geworden, dass Gott keine Fehler macht und auf das sollen wir vertrauen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, trotzdem dürfen wir auch unsere Fragen vor Gott hinlegen, ihm anvertrauen und er gibt uns Antwort zur rechten Zeit. Das waren zwei Gedanken aus diesen sehr konträren Bildern. Einmal das lebenstiftende Wasser und einmal das Wegnehmen von so vielen Jungen. Das werden wir einfach mit in die nächste Woche nehmen, vielleicht auch in den Abend hinein, ein Stück weit diese Zusage von Elias und Elisa. Ich möchte beten.